Sehnsucht, Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge.
Die erste Folge mit Intro. Ich freue mich total, ich habe mich ja so lange gewehrt, aber jetzt finde ich es doch irgendwie ganz gut. Also, willkommen zu einer neuen Folge Sehnsucht Mama. Los geht's.
Ihr habt in der Überschrift gelesen, es geht jetzt wieder weiter in der Reihe der Erzählung über unsere Schwangerschaften und Fehlgeburten. Das ist allerdings dann ja jetzt die letzte Fehlgeburt. So viel kann ich sagen. Also wir nähern uns dem Ist-Zustand mehr oder weniger. Ich will dann auch ein bisschen noch von der geglückten Schwangerschaft erzählen. Aber jetzt soll es erstmal heute um die fünfte Fehlgeburt gehen. Ich überlege ja auch immer so ein bisschen, was war denn in der Zwischenzeit? Also zum Beispiel auch, wie lange hat es gedauert von der vierten bis zur fünften Schwangerschaft? Und das waren 11 Monate, habe ich gerade nachgeguckt. Genau, wobei man ja in dem Fall auch sagen muss, die Schwangerschaft ging ja relativ lange, die letzte. Ich rechne dann immer vom Start, also von Zyklustag 1 zu Zyklustag 1. Deswegen war es vielleicht ein bisschen weniger, aber so grob kann man halt sagen, war es eben wieder ein knappes Jahr, bis es dann wieder geklappt hat. Und ja, was habe ich denn in der Zwischenzeit gemacht? Ich bin in der Zwischenzeit 41 geworden. 40, glaube ich auch. 40 und 41, ich weiß es gar nicht mehr. Und das war wirklich dann auch so ein Moment, wo ich irgendwie, also auch vorher schon so ein bisschen, aber die Schallgrenze doch sehr gedehnt habe. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr damit überhaupt ein Thema habt, ob euch das Alter überhaupt interessiert. Wobei ich mir mal gar nicht vorstellen kann, dass man einen Kinderwunsch hat und einen das Alter gar nicht interessiert, weil es ja nun mal einfach diese biologische Grenze, theoretisch zumindest, ja mal gibt bei uns Frauen und teilweise ja auch deutlich eher, als wir das denken, manchmal aber eben auch viel später, als man es vielleicht denkt oder erwartet. Ne? Auf jeden Fall gibt es sie früher als bei Männern. Ich glaube, das kann man mal so festhalten, wenn man eine Pauschalaussage machen wollen würde. Auf jeden Fall hatte ich immer so gedacht, ja, auch mit 40, das wäre dann schon schön, wenn es geklappt hätte. Und im Laufe der Jahre habe ich natürlich erhöht, ne? Bin dann auf 45 hochgegangen. Und irgendwann, also ich weiß, dass ich dann 41 war, ich kann mich auch noch erinnern, ich habe ja relativ viel Videotagebuch gemacht und habe dann auch vor meinem 41. Geburtstag an dem Abend, habe ich auch gesagt, alter Schwede, jetzt bin ich dann wirklich 41 bald. Also, wie lange warte ich denn jetzt eigentlich noch? Ne? Das kennen auch so viele von euch, dieses, wie viele Geburtstage werden denn noch vergehen? Meine eigenen Geburtstage von meinem Mann, Geburtstage aus unserer Familie, Hochzeiten, Weihnachtsfeste, Ostern, was auch immer, wie viele Urlaube oder Nichturlaube oder was auch immer, wie viel wird denn noch ins Land streichen, wo ich mir immer denke, aber meinem nächsten Geburtstag, da bin ich bestimmt, wenn ich nicht schon Mama bin, dann bin ich aber bestimmt, habe ich eine dicke Kugel. Bestimmt bin ich dann hochschwanger. Und bei der nächsten Hochzeitseinladung, die kriegt man immer schon früh, na, da bin ich bestimmt dann auch schon schwanger oder vielleicht muss ich sogar absagen, aber dann aus allerschönstem Grund und diese ganzen Gedanken. Ja, und dann kam halt der nächste Geburtstag und ich war weder Mama noch war ich schwanger. So, ne? Und das war einfach, boah, ja, das hat mich schon echt runtergezogen und das muss man auch dazu sagen, ich darf das erzählen, dass das auch natürlich eine riesen Belastungsprobe für unsere Ehe war. Das hat uns teilweise in Zeiten unglaublich zusammengeschweißt, weil wir jetzt auch das große Glück haben, dass wir echt viel reden, dass wir gerne reden miteinander. Und manchmal haben wir das Gefühl, man könnte uns irgendwo in der Ecke setzen und wir reden dann halt stundenlang und philosophieren über das Leben und quatschen halt einfach total gerne. Und mein Mann ist ein Glück auch einfach ein Mann, der sehr gut und gerne auch über seine Gefühle sprechen kann. Das ist ja, wenn das so klischeehaft klingt, aber es ist ja doch oft eigentlich noch selten der Fall. Und mein Mann kann das halt und das ist ein Riesengeschenk. Und da bin ich unglaublich dankbar drüber. Und wir haben ganz viel geredet, wir waren super ehrlich miteinander. Aber wir mussten uns eben auch wirklich die Frage stellen, können wir diesen Weg eigentlich zusammen noch weitergehen? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so deutlich auch an irgendeiner Stelle in dem Podcast erzählt habe, aber es war wirklich, also ich hatte wirklich das Gefühl, unsere Ehe steht wirklich auf der Kippe und ich weiß nicht, ob wir das noch packen und zwar gar nicht so dieses Gemotze und alles Scheiße und du bist doof, sondern eher dieses, ich will dir bei deinem Lebensglück nicht im Weg stehen. Und da merke ich gerade, wie mich das berührt, weil mich das auch zu dem Zeitpunkt schon so berührt hat, weil ich finde das groß und ich finde das ehrlich und es ist schmerzhaft und da ist alles drin. Weil ich hatte diesen Wunsch so sehr und mein Mann hatte den auch. Und jetzt, wo wir Eltern sind, mein Mann war von der ersten Sekunde der Geburt an unserer Tochter blitzverliebt. Er ist ein so begeisterter, liebevoller Papa. Das wusste er aber ja nicht. Das hat er natürlich geahnt. Also er wollte ja auch gerne Papa werden. Aber ich glaube, er hätte es einfach nicht so auf Teufel komm raus und bis in alle Ewigkeiten versucht, so ungefähr. Ne? Und ich hatte halt eben wirklich mittlerweile das Gefühl, ich habe keine Altersschallgrenze mehr. Ich werde hoffen, bis mein letztes Ei gesprungen ist. Bis dahin und darüber hinaus werde ich noch hoffen. Ne, ich bin ja so eine Hoffnungsnudel. Also das habe ich ja schon mal in irgendeiner ganz frühen Folge erzählt. Ich glaube, fiese Sätze. Ich glaube, Folge 9 ist das. Habe ich das erzählt, dass ich Hoffnung habe an einer Stelle, wo es gar keine Hoffnung mehr gibt. So, dass ich dachte, nach Mamas Tod, Mama kommt noch mal wieder. So, also ich bin da irgendwie, es gibt so einen Wunderglauben in mir. Und ich glaube, ich hätte, ja, wahrscheinlich mit 60 hätte ich noch gedacht, na, wer weiß, es gibt Wunder. Es gibt Überraschungen. Und wenn es doch zu meinem Leben gehören soll, dann kommt es vielleicht doch noch ganz überraschend. Ich weiß nicht, ob ich jemals aufgehört hätte zu hoffen. Und ich weiß auch nicht, wie weit ich noch gegangen wäre. Wir haben, mein Mann und ich haben dann auch über Eizellspende gesprochen. Natürlich haben wir immer wieder auch über Adoption gesprochen. Und das habe ich ja schon so oft erzählt, dass mein großer, großer, sehnlichster Wunsch eben auch war, schwanger zu sein. Und deshalb, ja, war das natürlich eine Option. Aber ich konnte mich davon noch nicht verabschieden. Ich konnte mich von diesem, ich trage ein Baby in mir und lasse es in meinem Körper wachsen und bringe es auf die Welt. Dieses Wunder, Wunder, Wunder des Lebens. Ich konnte das noch nicht aufgeben. Ich wollte das so unbedingt erleben. Und deswegen habe ich nach Wegen und nach Möglichkeiten gesucht und habe mich tatsächlich dann auch zum ersten Mal ein bisschen intensiver mit dem Thema Eizellspende auseinandergesetzt, weil eben immer die Überlegung war, es liegt an meinen Eizellen. So. Was auch nicht ganz, jetzt komme ich von Hölzgen auf Stöcksgen, ne? Bringe irgendwie gar nicht so richtig den Gedanken zu Ende. Ich versuche die alle zu speichern, mein Alter und unsere Ehe und meine Eier. ja, und ich hatte ja eben diese Schilddrüsenkrebs-Geschichte und das war dann, das ist ja jetzt erst 10 Jahre her. Also das war dann 7 Jahre her. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit den Jahrsiebten, diese Theorie oder diese, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das weiß ich auch überhaupt nicht, ob es dazu ernsthaft irgendwas Evidenzbasiertes gibt, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich glaube ja immer erstmal an alles. Ich kann mir ja immer viel vorstellen und man braucht ja nichts bewiesen haben, zwingend. Und da gibt es irgendwie diese Theorie, also Zellen erneuern sich ja nonstop, immer wieder, aber dass es eben nach 7 Jahren nochmal neu ist, dass der Mensch dann nochmal neu ist. Zum Beispiel gibt es dann Menschen, die auf einmal lockige Haare wieder kriegen oder glatte Haare kriegen oder die Haut verändert sich nochmal ganz neu, der Körper verändert sich nochmal ganz neu. Also, dass man so alle Jahrsiebte sagt, passiert was. Ich kenne das vor allem, ich glaube, das ist sogar Rudolf Steiner. Ich habe ja einen Waldorf-Hintergrund, auch wenn ich mich tatsächlich mit Rudolf Steiner nicht gut auskenne. Ich hatte einfach eine schöne Schulzeit und eine schöne Kindergartenzeit. Und deswegen bin ich waldorfmäßig ein bisschen angehaucht. Aber ich kenne mich da nicht wirklich gut aus. So, das muss ich dazu sagen. Also ich bin jetzt kein Anthroposoph. So, ne, da kenne ich mich nicht genug aus. Ich fand das aber trotzdem interessant, die Jahrsiebte anzugucken. Könnt ihr auch mal bei euch gucken, ob das vielleicht sogar bei euch im Leben zutrifft. Ist das so, dass alle 7 Jahre was Großes passiert? Liegt ein bisschen erstmal auf der Hand, ne, nach 7 Jahren ist die Einschulung ungefähr so grob. Ich bin tatsächlich auch mit 7 eingeschult worden oder bin dann kurz drauf 7 geworden. Dann, klar, kommt die Pubertät. Da war bei mir aber dann tatsächlich Trennung der Eltern. Dann 21, ne, es kann man natürlich auch sagen, ja, okay, da passiert halt einfach auch viel, ne? Das ist dann irgendwie klassisch bei jedem Menschen, dass in diesen ersten 3er-7. Halt immer irgendwie dann auch was passiert. Ich bin allerdings genau an meinem 21. Geburtstag dann auf Zypern gewesen. Ich war dann also eine Weile im Ausland. Und dann mit 28 oder fast 28 halt eben wieder 7 Jahre später ist meine Mama gestorben. Dann nochmal 7 Jahre später habe ich geheiratet. Das habe ich jetzt nicht geplant, ne, sondern das habe ich irgendwann in der Rückschau mir mal so angeguckt. Ja, und dann dachte ich halt, okay, was passiert denn dann mit 42? Das nächste Jahr 7, was passiert denn dann? So, ich kann jetzt einfach mal spoilern. Ich bin Mama geworden mit 42. Also irgendwie habe ich so ein bisschen so eine, dass ich so denke, ach, guck mal einer an. Ich sage jetzt gar nicht, das ist so. Aber ich denke so, ist ja spannend mit den Jahr 7. Also bei mir passt das, dass da alle 7 Jahre, so grob, echt irgendwas Einschneidendes passiert ist im Leben. Könnt ihr mal gucken, ob das vielleicht bei euch auch so der Fall sein könnte. Aber das ist eben nicht nur so aufs Leben gesehen, sondern tatsächlich auch auf den eigenen Körper. Und deswegen habe ich irgendwann gedacht, na, was ist denn, wenn meine Eizellen eben doch auch bei dieser, ich hatte ja so eine, man nennt das nicht Bestrahlung, das war keine Chemotherapie, sondern das ist so eine Radiojodtherapie. Da kriegt man eben Radiojod in den Körper, aber ja, es ist halt Radioaktivität, ne? Das ist halt eben schon jetzt auch nicht günstig für den Körper und für die Zellen und eben auch nicht für die Eizellen. Und was ist, wenn die alle irgendwie einen kleinen Schlag abgekriegt haben, zusätzlich zu meinem Alter jetzt auch noch? Und dann habe ich aber gedacht, wer weiß, vielleicht hat sich ja unter den, dann kommt eine neue Schicht nach 7 Jahren, diese Bestrahlung war 7 Jahre her, vielleicht ja, schlummern da unten doch noch Eizellen drunter, die nichts abgekriegt haben, denen es gut geht, die noch frisch sind. So, ich hatte diese Hoffnung. Das ist so ein bisschen meine Theorie. Ob da jetzt wirklich was dran ist, kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht. Ich bin zumindest fest davon überzeugt, dass meine Schilddrüsengeschichte, ich hatte ja nicht nur mehrere Krebsherde, sondern ich hatte, das haben wir aber erst bei der OP rausgefunden, sogar auch ein Hashimoto. Also sprechen wir hier auf jeden Fall von Autoimmungeschichte, dass ich deshalb diese zu vielen aktiven Killerzellen hatte. Dass sie quasi gesagt haben, also wir sind hier voll im Glaubensbereich, ne? Dass sie quasi gesagt haben, oh, da ist aber was Böses irgendwie eingedrungen in den Körper, das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Wir stellen mal noch ein bisschen mehr Wachpersonal irgendwie auf und wenn immer da was reinkommt, was wir nicht kennen, was nicht hundertprozentig zu uns gehört, bekämpfen wir das mal. Also ne, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass auch was Immunologisches bei uns oder bei mir auch dahinter gesteckt haben könnte, hinter den vielen Fehlgeburten. Ich hätte gewünscht, ich hätte damals schon was von Dr. Pfeiffer gehört. Ich kannte den da nicht. Ich hatte immer irgendwo Immunologie gelesen und habe auch immer so gedacht, na, könnte das nicht irgendwie auch was sein, was ich mir nochmal genauer angucken könnte? Aber so richtig durchgeblickt habe ich da nicht. Da seid ihr, glaube ich, alle, die ihr euch damit beschäftigt, jetzt schon viel, viel weiter. Wenn nicht, Sebastian Pfeiffer heißt der, Dr. Pfeiffer, der ist in Berlin auch an der Charité. Macht das, ne? Wenn ihr das Gefühl habt, da könnte immunologisch was hinterstecken bei euch, ihr habt viele Aborte, schickt das Blut dahin. Ich glaube, das ist wirklich... der weiß, was er tut. Also ich würde das sofort machen, wenn ich zurückreisen könnte. Ich bin jetzt niemand, der sagt, ich bereue irgendwas oder so, aber das ist, glaube ich, gut zu wissen und da einmal hinzugucken. Genau. So, was wollte ich denn eigentlich erzählen, Leute? Ich wollte doch von der Schwangerschaft erzählen. Jetzt komme ich hier gerade doch wieder irgendwie von Hölzgen auf Stöckskin, aber es ist wahrscheinlich auch nicht ganz uninteressant für euch, kann ich mir vorstellen, wenn es euch irgendwie auch betrifft, ne? Ja. Genau, also ich hatte das Alter, das hohe, ich hatte diese Jahr 7. Geschichte, wo ich so dachte, na, wer weiß, vielleicht, ne, dass so ein bisschen Hoffnung dazu kam. Dann hatten wir kurz überlegt, dass ich mich immunisieren lasse. Das konnte man damals noch in Kiel machen. Das kann man, glaube ich, jetzt wirklich nur noch in Göttingen machen, wenn ich da richtig informiert bin. Dass man quasi weiße Blutkörperchen vom Mann injiziert bekommt und dem eigenen Immunsystem damit sagt, hier, guck mal, können wir akzeptieren. Die gehören jetzt zu uns. Also wenn da jetzt was reinkommt, was ihr wiedererkennt, das können wir akzeptieren. So, ne? Das ist wohl relativ vielversprechend und erfolgsversprechend. Allerdings hatte ich die ganze Zeit kein gutes Bauchgefühl bei der Sache. Ich kann euch gar nicht hundertprozentig sagen, warum. Ich hatte es nicht. Und obwohl ich mich wirklich richtig damit auseinandergesetzt habe, wir haben alle Unterlagen dahin geschickt, wir hatten eigentlich alles so gut wie eingetütet, es ging jetzt nur noch darum, go. Und dann habe ich einen Rückzieher gemacht. Ich habe gesagt, nee, ich bin bereit, ganz, ganz viel zu tun. Aber ich habe diese Schilddrüsenkrebsgeschichte gehabt. Und wenn, und das war nämlich Info auch, diese Immunisierung kann Autoimmunerkrankungen aktivieren, reaktivieren, auslösen. Und ich dachte, das ist nicht gut. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Ich darf nicht meine eigene Gesundheit aufs Spiel setzen für den Kinderwunsch. Ich glaube, man merkt, ich habe viel gemacht und ich habe viel getan und ich bin über viele Grenzen gegangen. Da war eine Grenze erreicht. Da habe ich gemerkt, das geht nicht. Und deswegen haben wir es dann nicht gemacht. Ja, und haben es dann eben einfach so weiter drauf ankommen lassen irgendwie, ne? Ja. Ja, und aber um vielleicht nochmal zu diesem Rühren dann zu kommen, was unsere Ehe betrifft, wir haben halt einfach irgendwie nicht mehr genau gewusst, ob wir noch beide bereit sind, gleich, also den gleichen Weg zu gehen. So, ne? Also jetzt mal unabhängig von Eizellspende, war, stand einfach im Raum, ist da überhaupt noch die Kraft dafür da? Ne? Mein Mann hat das auch letztens jetzt nochmal gesagt, als meine Cousine auch da war und wir uns noch ein bisschen darüber unterhalten haben, der hat nochmal gesagt, ich konnte irgendwann nicht mehr, diese vielen Fehlgeburten. Man spricht so selten auch darüber, was macht das eigentlich mit Männern. Also wir haben ein Glück auch immer wieder Freunde und auch im Familienkreis Leute gehabt, die auch Pascal gefragt haben, also mein Mann, wie geht's dir denn überhaupt damit? Weil Männer dann häufig doch nicht so gefragt werden oder Männer wollen häufig dann auch stark sein für die Frauen oder. Aber selbstverständlich macht das was auch mit der Männerseele, ist ja vollkommen klar. Und wie viel kannst du ertragen? So, ne? Also wie lange willst du das noch? Wie lange willst du noch kämpfen so dafür? Und wann wird es zu anstrengend? Und wann leidet das Leben zu sehr darunter? Wann hat vielleicht einer von beiden einfach genug und kann nicht mehr? Hat, ne, wir sprechen hier von so vielen Ressourcen. Wir sprechen hier von finanziellen Ressourcen. Es kostet alles wirklich auch viel Geld, wenn man das so lange versucht. Und wenn man ein gewisses Alter überschritten hat, kriegt man ja auch keine Unterstützung mehr von der Krankenkasse oder so. Ne, und auch, wir haben ja gar nicht viel gemacht jetzt mit Kinderwunschklinik, aber TCM, die ganzen anderen Sachen, die ich gemacht habe, das kostet ja auch alles Geld und das hat eben häufig die Krankenkasse nicht bezahlt. So. Und also Ressource Geld ist natürlich ein Thema, Ressource Kraft ist ein Thema, Ressource Freizeit ist ein Thema, Ressource Schmerz, was also Schmerzgrenze, ne, was auch immer man sich da angucken möchte. Und da, das ist ja verrückt, wenn man sich vorstellt, dass zwei über so lange Zeit, über so viele Jahre immer gleich weit bereit sind, gleich weit zu gehen. Und immer beide gleich sagen, machen wir noch, das machen wir auch noch, ich möchte noch. Also meistens ist es einer, der irgendwann nicht mehr kann oder der auch mal eine Pause braucht oder der mal mehr Ablenkung braucht oder so. Und wir wollten uns einfach beide nicht im Weg stehen, ne? Mit unseren Lebenswünschen, mit unserem Lebensglück, weil am Ende des Lebens muss man sich eben dann doch fragen oder muss man sich, weiß ich nicht, aber möchte ich mich fragen, habe ich irgendwem anders zuliebe etwas nicht gemacht oder habe ich irgendwem anders zuliebe zu viel gemacht? Also da braucht es diesen Egoismus, glaube ich, dass man friedlich irgendwann von dieser Welt gehen kann, und mit einem guten Gewissen und einem guten Gefühl und sich nicht selbst aufgegeben hat. Mein Mann hat die ganze Zeit gesagt, ich möchte dir diesen Traum so gerne erfüllen. Ich möchte dir diesen Herzenswunsch so sehr erfüllen. Aber was ist, wenn diese blöden Sprüche stimmen? Und es soll bei uns beiden nicht sein. Dann stehe ich dir im Weg. Vielleicht wird es mit jemandem anders total klappen. Sofort. Weiß man es? Weiß man nicht. Obwohl das Spermiogramm gut ist. Aber ne, man weiß das eben einfach alles nicht. Und boah, das waren, ihr könnt euch das vorstellen, wir sind da an Abgründe geraten, ne? Das waren wirklich harte, harte Zeiten und echt heftige Themen. Und die Ehrlichkeit war knüppelhart. Die war wichtig, aber die war knüppelhart. Und das war natürlich alles als ein fluffig leichter Weg, den wir da entlang gehüpft sind, ne? Und das kommt ja alles noch dazu. Zu dem Hoffen und Bangen und dem Ungewissen und dem ich weiß nicht, werde ich irgendwann noch Mama, Papa. Ja, also oh, merke ich jetzt auch, dass das immer noch was mit mir macht, so, ne, wenn ich darüber spreche. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann einfach es weiter probiert und haben uns nicht getrennt, einfach weil die Liebe so groß war. Wir konnten das nicht. Wir haben zwischendurch immer wieder überlegt, wir haben immer wieder ehrlich miteinander gesprochen, aber wir lieben uns halt. Und das ging nicht. So, wir konnten das noch nicht beenden. Wir waren noch nicht am Ende. So irgendwie. Aber wir haben es eben immer wieder überprüft. So. Und das ist schmerzhaft und anstrengend. Ne? Und das kostet auch Leichtigkeit und so weiter. Ne? Gar keine Frage. Ja, und dann habe ich es weiter probiert, eben bei Frau Dr. Struck mit, ich hatte ja die Darmsanierung dann hinter mir und so weiter und so fort. Wobei, das war, glaube ich, vorher schon. Ne? Und dann haben wir es endlich mit Gynokadin versucht, diesem Gel. Und auch, also es ist ja so Estradiol und also ein Östrogen, ne? Und gleichzeitig halt eben auch mit Progesteron. Weil ich wirklich auch der Meinung war, die Gebärmutterschleimhaut bei mir ist ein Grund. Die muss besser aufgebaut sein. Und das hat mir dann auch Frau Dr. Struck bestätigt. Und es hat sich ein bisschen verbessert durch die Darmsanierung. Also Schleimhäute, ne, die hängen ja zusammen, habe ich ja schon mal erzählt. Und wenn die Darmschleimhaut besser wird, wird wahrscheinlich auch automatisch die Gebärmutterschleimhaut besser. Und es sind alle Schleimhäute bei uns im Körper. Und dann wollten wir aber doch noch ein bisschen Klatsch drauflegen. So. Und mit Gynokadin habe ich eine brillante Gebärmutterschleimhaut gehabt. Dreischichtig, wunderbar. Ne, sind zwar zwei Schichten, aber die halt auf drei unterschiedlichen Ebenen sind. Ne? Und ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Diese Dreischichtigkeit. Und die Höhe war gut. Ich hatte auf einmal 8,7 mm. Das habe ich schon mal erzählt, ne? Gern mal irgendwo bei 4 rumgedümpelt. Also es war ein Knaller. Allerdings ist durch dieses Gynokadin meine Schilddrüse, also der TSH-Wert, gigantisch nach oben gerauscht. Ich hatte plötzlich ein TSH von 10 oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall hoch. Es gibt ja einige, wiederhole ich mich jetzt die ganze Zeit? Entschuldigt bitte, ich hoffe nicht. Ich habe, einige Gynäkologen sagen ja immer, die hätten den TSH gerne so bei 1. Mein Endokrinologe hat gesagt, muss er gar nicht sein, der kann auch ruhig höher sein. In den USA sehen die das komplett anders. Ich glaube, in Großbritannien teilweise auch. Da gibt es auch Frauen, die dann trotzdem mit einem riesig hohen TSH schwanger geworden sind und alles gut gegangen ist. Aber trotzdem hatte ich auch immer so ein bisschen das Bedürfnis, ich wollte den schon gerne, jetzt nicht supprimieren, aber halt schon gern bei 1 so haben. Ne? Und nicht bei 10. Schon gar nicht dieses Hochrauschen. Naja, und dann hieß es ja, scheiße, Gynokadin. Erleben wir selten, dass das passiert, dass der TSH so nach oben rast. Aber ja, offensichtlich bei einigen Einzelfällen kann das mal passieren. Hallo, ich habe mal wieder gewunken, ne? Ich habe es also wieder genommen, die Ausnahme. Nein, das klingt jetzt auch ein bisschen sehr selbstmitleidig. Ihr wisst, wie ich meine. Scheiße, okay. Also Zyklus abhaken und dann anders einstellen beim nächsten Zyklus. Und dann hat eben Frau Dr. Struck mich ein Glück endlich richtig gut eingestellt. Mit einem FT3-Präparat noch mit dabei. Wir hatten erst so ein anderes und dann habe ich aber eben Tybon und Eutyrox, die Kombination. Und die macht bei mir seitdem einen krass stabilen TSH-Wert. Klar, FT3, FT4 sind auch nicht unwichtig, aber ne, daran kann ich einfach schon mal sehen, okay, wow, da ist ein bisschen Ruhe reingekommen. Ne, das war super, genau. Ach Leute, ich quatsch so viel. Entschuldigt bitte, wie viel rede ich denn schon? 22 Minuten, kommt mir vor, als würde ich schon 100 Stunden reden. Auf jeden Fall hat es dann eben irgendwann wieder geklappt. Ich weiß gar nicht, wie hoch meine Gebärmutterschleimhaut da aufgebaut war. Habe ich das hier aufgeschrieben irgendwie? Ich scroll mal kurz hier so ein bisschen durch. Da bin ich hier wieder bei mir in der MyNFP-App. Ne? Da habe ich ja immer alles so tagebuchmäßig aufgeschrieben. Wird mir schon schwindelig vom vielen Scrollen. Ach, ASS 100 habe ich auch genommen. Das habe ich sowieso zwischendurch immer mal wieder genommen. Ne? So ein paar. Ja, Gebärmutterschleimhaut bei 8,7. In dem Zyklus habe ich auch Intralipid genommen, wegen der Killerzellen. Also da habe ich schon echt nochmal alles auf eine Karte gesetzt. Ich bin allerdings auch krank geworden. Ja, ich weiß gar nicht. Soll ich es einfach schnell machen? Ich weiß es nicht. Ich habe dann wieder HCG-Kontrollen gemacht. Die Ärzte waren alle total nett, die Ärztinnen haben mir alle Mut gemacht und haben auch gesagt, Mensch, ja, der HCG-Wert gerade bei älteren Frauen, hieß es, dann muss der sich auch nicht alle 2 Tage verdoppeln. Manchmal reicht es auch, wenn er sich alle 3 Tage verdoppelt. Ich weiß es nicht. Da will ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, ob die mich da nur ein bisschen beruhigen wollten oder so. Dann war natürlich wieder die Eckenhocker-Nummer. Ich konnte es wirklich nicht mehr hören. Ja, natürlich habe ich weiter gehofft, aber hatte einfach Schiss. Ich hatte Symptome noch und nöcher. Also Mutterbänder haben bei mir immer gezogen. Ich war berührungsempfindlich, ich war geruchsempfindlich und. Will ich jetzt auch gar nicht mit belästigen mit den ganzen Details. Auf jeden Fall war da schon so, ich habe immer mit den Clearblue-Wochenbestimmungstests, habe ich immer so ein bisschen den HCG kontrolliert und auch ab und zu mal beim Frauenarzt, aber weniger. Und da habe ich schon manchmal gedacht, scheiße, eigentlich könnte er jetzt schon 3 plus anzeigen. Warum zeigt er denn doch 2 bis 3 an? War die Urinkonzentration nicht hoch genug oder was war los? Dann hatte ich auch noch Pickel am Kinn. Das war bei mir immer wirklich ein untrügliches Zeichen. Scheiße, ich kriege doch meine Periode. Naja, ich weiß gar nicht genau, wie lang ich dann da eigentlich schwanger war. Das gucke ich nochmal eben kurz nach. Augenblick, ich bin gleich wieder da. Ach Mensch, ich stand jetzt echt auf dem Schlauch, klar. Das ist die 5. Fehlgeburt, von der ich gerade erzähle. Das war ja die Fehlgeburt, wo es hieß, bitte keine Ausschabung mehr, weil ich ja schon einige hatte. Und die Ärzte haben dann wirklich einvernehmlich, egal welche ich gefragt habe, weil ich war ja meistens so ein Kandidat, okay, wenn es nicht geklappt hat, wenn klar war, das ist jetzt hier kein Eckenhocker, sondern es ist wieder eine nicht intakte Schwangerschaft. Die Fruchthülle sah gut aus, die hatte sich auch vergrößert, man hat auch was gesehen. Ein Dottersack und so ein Schatten und so ein bisschen, so, ne, so ein kleinen Embryo, aber nicht zeitgerecht entwickelt. Und ja, dann haben die Ärzte halt wirklich gesagt, jetzt bitte lassen Sie das Ihren Körper einmal alleine regeln. Und ich war dann auch ein bisschen neugierig. Das hatte ich ja schon mal erzählt in der allerersten Folge, wo ich eigentlich so allgemein über Fehlgeburten spreche. Aber da habe ich doch irgendwie auch relativ viel schon über die 5. Fehlgeburt gesprochen. Also wenn euch das noch ein bisschen detaillierter interessiert, ich glaube, da in der Folge rede ich ein bisschen detaillierter auch noch darüber. Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich dann warten müssen. So, ne? Wir haben zwischendurch, glaube ich, überlegt, ob ich mit Cytotec was mache. Aber das wollte ich eigentlich nicht. Ich hatte es zwar zu Hause und hätte es auch machen können, aber ich war dann irgendwann auch neugierig. Ich hatte dann irgendwann das überstanden, dieses, ich will das jetzt abhaken und weiter geht's, sondern ich wollte wissen, wie regelt das mein Körper denn eigentlich? Wie ist denn das? Und dazu kam, das habe ich, glaube ich, auch wirklich schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, weil das irgendwie auch krass ist, finde ich. Ich wusste nicht, werde ich in meinem Leben jemals eine Geburt erleben? Und ihr wisst es, ich bin da so neugierig drauf gewesen. Ne? Ich weiß ja, dass es auch einige Frauen gibt, die das eben gar nicht so, die wollten es gar nicht. Und am liebsten hätten die zwar Kinder gehabt, aber gerne ohne schwanger sein und ohne Geburt und so. Und ich wollte das so dringend. Ich wollte so dringend schwanger sein und ich wollte so dringend auch eine Geburtserfahrung machen. Nicht nur meine eigene, sondern eben als Mutter. Und ich wusste ja nicht, ob ich das jemals erleben werden darf. Und dann habe ich gesagt, okay, dann möchte ich wenigstens einmal noch eine kleine Geburt erleben. So hart das klingt und so traurig das irgendwie auch klingt. Aber ich wollte das. Die erste Fehlgeburt war ja ein Spontanabort. Aber wusste ich ja noch gar nicht so richtig. Und da wusste ich noch so gar nicht, was es, ja, da war ich noch so ganz am Anfang irgendwie, ne? Und jetzt wusste ich vielleicht, ist das hier gerade der Abschluss vom Kinderwunsch? Ich weiß es ja nicht genau. Und dann möchte ich wenigstens meinem Körper, dass mein Körper und ich das packen. Dass wir irgendwie so eine Art heilsamen Prozess zusammen erleben, dass wir nochmal so ein Gefühl, so ein stärkendes Gefühl von Teamwork haben, dass wir das hier zusammen regeln. Und deswegen wollte ich ihm Zeit geben. Und dann habe ich ihm Zeit gelassen. Und er hat Zeit gebraucht. Und zwar richtig viel. Also ich habe dann irgendwann, ging Schmierblutungen los und so. Also ich glaube erst so in der, ich habe gerade mal geguckt, das war erst 10., 11. Woche, da gingen dann Schmierblutungen los. Dazu muss ich aber sagen, dass ich ja nicht so weit war. Also die Schwangerschaft ist ja früher stehen geblieben. Ne? Aber man merkt daran, dass mein Körper gar nicht so richtig loslassen wollte. Eigentlich jedes Mal. Der hat trotzdem meistens noch weiter HCG produziert. Der hat gar nicht so richtig angefangen, den HCG-Wert sinken zu lassen, sondern hat eher noch weiter produziert und wollte das. Weil, weiß ich nicht, ob der irgendwie gemerkt hat, Mensch, ich sag's jetzt mal so ganz blöde, die Alte will das unbedingt, dann halten wir hier mal zusammen dran fest. Ne? Und haben beide gar nicht so richtig hingucken wollen, mein Körper und ich, dass es hier gar nicht mehr weitergegangen ist. So, dass es eigentlich, dass es schon Zeit für einen Abschied ist. Aber wir konnten beide noch nicht, so ungefähr. Oder mein Körper hat dafür sogar noch länger gebraucht als ich. Weil bei mir, ich weiß immer nicht, ob meine Seele wirklich bereit war, aber meine Ungeduld, die trippelte da ja schon die ganze Zeit nervig im Hintergrund und hat mir quasi am Rockzipfel gezogen und gezuppelt und gesagt, mach hin, ich will, dass es weitergeht. So, ne? Und diesmal ging es nicht. Diesmal sollte ich mir die Zeit nehmen, musste ich mir die Zeit nehmen und habe sie mir dann auch genommen und war dann eben auch neugierig. Ne? Das ist ja immer mein Glück, dass ich dann irgendwann neugierig werde. Und deswegen war ich dann neugierig darauf, wie das mein Körper machen wird. Und er hat sehr lange gebraucht. Also ich kann euch das jetzt gar nicht mehr, ich weiß auch nicht, ob das total relevant ist, aber ich weiß, dass ich irgendwie, ich sag's mal so, 2-3 Monate habe ich, glaube ich, geblutet. Überhaupt nicht stark. Das waren immer eher irgendwie Schmierblutungen. Also der hat nie einen Hauruck gemacht. Ich hatte nie dieses, was ich schon auch von anderen gehört habe, dieses kleine Geburt mit Wehen ganz doll und dass man richtig was auf die Welt bringt. So. Das hatte ich alles vorher mal schon auch mal erlebt, aber in der Schwangerschaft irgendwie nicht. Und bei der Fehlgeburt, das ging so gemächlich und so langsam. Das hat richtig, richtig gedauert. Ich habe dann irgendwann nicht mehr geblutet. Ich habe dann irgendwann wieder einen Zyklus gekriegt. Ich bin dann irgendwann auch wieder arbeiten gegangen. Ich habe auch ein Webinar gehalten und so. Da steckte ich allerdings beim Webinar, steckte ich wirklich noch mittendrin in der Fehlgeburt und wusste nicht, geht es jetzt gleich los und wird das jetzt gleich überwältigend, schrecklich, schlimm und schmerzhaft und so weiter, sturzblutartig oder so. Das ist alles nie passiert. Das ging alles ganz sachte und sanft und milde und langsam und schleppend auch irgendwie zwischendurch, ne? Also ich will das gar nicht bewerten. Es hat halt gedauert, so lange wie es gedauert hat. Und dann habe ich irgendwann wieder einen Zyklus bekommen und habe auch Eisprünge gehabt, obwohl ich noch erhöhten HCG hatte. Also ich war mit dem HCG noch nicht runter, aber trotzdem hat mein Körper schon wieder Eisprünge produziert. Also da kann man schon auch sagen, holla die Waldfee, ne? Also wie stolz ich auch immer wieder auf meinen Körper war und auch bin. Ich liebe meinen Körper. Ich finde den so toll. Und ja, manchmal sehe ich mich auf Fotos vielleicht und denke, ach, guck mal einer an, da warst du aber auch schon mal schlanker oder schon mal jünger oder so. Aber das ist so scheißegal alles irgendwie, finde ich. Also klar spielt das auch eine Rolle und fürs Wohlbefinden und so. Aber also das, was mein Körper alles geleistet hat und wie der mir dient, klingt blöd. Ich will uns eher auf Augenhöhe eigentlich heben. Ich bin so dankbar und finde das so überwältigend und schön, was der macht und wie der das macht und wie der Körper immer versucht, das Beste für mich zu machen. Ne, deswegen glaube ich zum Beispiel auch, das mit den Killerzellen, das hat der mit ganz gutem Grund gemacht. Weil der nicht wollte, dass nochmal was Bösartiges in meinen Körper reinkommt. Deswegen hat er sich aufgestellt und hat gesagt, ich lasse hier nicht alles rein. Was mir nicht koscher vorkommt, sagt man das, da ist das verletzend irgendwie, diskriminierend oder so, so meine ich das nicht. Also, was darf man sagen? Ich weiß es nicht mehr. Wenn mir hier irgendwas nicht so ganz geheuer erscheint, lasse ich es nicht rein, fertig, aus. Das hat er also nicht gemacht, um gegen mich zu sein, sondern für mich. Das hat er aus bestem Wissen und Gewissen gemacht. Der hat gelernt, der ist schlau. Und Körper können so viel. Und weibliche Körper, Freunde, was leisten bitte weibliche Körper? Das ist doch der absolute Oberwahnsinn. Wir erschaffen Leben. Wir können Leben ernähren. Es überwältigt mich jedes Mal und flasht mich so. Ich könnte dann eine einzige Lobhudelei immer draufgeben. Deswegen, das war schon auch nochmal ein echt stärkendes Erlebnis. Auch wenn das lange gedauert hat und auch wenn das nicht so eindeutig alles war. Es war Teamwork und es war beeindruckend, ja. Und als ich dann, ja, irgendwie erst, obwohl ich schon wieder einen Zyklus hatte und alles, irgendwann später kam dann halt eben das raus, was man vielleicht als Kind bezeichnen könnte. Ne? Also so eine, ich sag's jetzt unschön, Embryonalanlage oder so. Also wirklich Monate später, fast ein halbes Jahr später erst. Da hatte ich schon längst wieder Eisprünge und Zyklen. Da kam das nochmal raus. Ich weiß nicht, was das war und wie das geht und ob das im Lehrbuch in der Medizin würden vielleicht einige sagen, nee, das kann gar nicht sein, gibt's nicht, geht nicht. War halt so, ne? Und genau in diesem Zyklus, als dieses Kind, diese fünfte Fehlgeburt, als die wirklich richtig, ja, nochmal dann geboren wurde und aus dem Körper rauskam, das war der Zyklus, in dem sich unsere Tochter auf den Weg gemacht hat zu uns. Ist das nicht magisch? Ja, und wo wir schon bei magisch sind, habe ich jetzt das dringende Bedürfnis, euch noch ein paar wirklich schöne, tröstende, heilsame, wie ich finde, teilweise magische, berührende Sätze mitzugeben, die euch vielleicht auch Trost geben können, wenn ihr eine Fehlgeburt erlebt habt oder mehrere. oder gerade mittendrin seid. Das habe ich bei Instagram schon gemacht, das habe ich da bei einer gesehen, Natalie Pulcini, die hatte mal einen Satz gepostet und darunter habe ich dann meinen magischen Satz geschrieben und ein paar andere noch, auch einige, und das möchte ich einfach mit euch teilen und euch das mitgeben. Wollte aber jetzt hier, wie man so schön sagt, die Credits natürlich auch irgendwie abgeben, weil ich die Idee da von Natalie Pulcini habe. Und ja, die Sätze, die gebe ich euch jetzt nochmal mit. Vielleicht können sie euch ein bisschen Trost und Halt geben. So, ich habe einfach mal so ein paar Sätze rausgesucht und ich fange einfach mal mit dem Satz an, den Pascal, also mein Mann, zu mir gesagt hat, eben nach unserer 5. Fehlgeburt, als ich wirklich einen Tiefpunkt hatte. Also ich hatte natürlich immer mal wieder Tiefpunkte, aber das war wirklich ein richtiger Tiefpunkt irgendwann. Natürlich auch noch hormonell bedingt, und als sich das so lange hingezogen hat und als irgendwie plötzlich, ja, ich sag mal so, die Hoffnungslosigkeit irgendwie echt total zugeschlagen hat, da habe ich wirklich gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Schmerz noch aushalte. So, also dieses, kann ich das eigentlich, wenn das wirklich nie klappt? Und wie kann ich dann mein Leben mit Fülle füllen? Doppelt gemoppelt jetzt, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich meine. Dass ich trotzdem ein richtig schönes Leben habe. Und da hatte ich ganz große Angst auch Abschied zu nehmen vom Kinderwunsch, dass ich den Schmerz irgendwie nicht aushalte. So, also genau, das war wirklich ein ganz, ganz großer, ich würde sagen, das war der tiefste Tiefpunkt in der ganzen Kinderwunschzeit für mich. Und an dieser Stelle hat mein Mann einen Satz gesagt, der hat mich so aufatmen lassen und mich irgendwie ein Stück weit auch geheilt sogar. Also das war einfach wirklich heilsam, was er da gesagt hat. Er meinte nämlich, das sind alles unsere Kinder. Das war uns ja immer klar, ne, dass es alles unsere Kinder sind. Aber er hat eben irgendwie gesagt, weißt du was, die wollten alle dich als Mama. Alle diese Kinder wollten genau dich als Mama. Deswegen waren die hier, auch wenn es noch so kurz war. Und da habe ich plötzlich so gedacht, also das war so schön. Ich will da auch gar nicht so viel drum herum eigentlich noch sagen, weil ich das nicht kaputt reden möchte. Ich finde, das steht total für sich, dieser Satz. Vielleicht könnt ihr ihn auch für euch einfach nehmen, wenn ihr möchtet. Dieses Kind oder diese Kinder wollten eben auch dich als Mama oder dich als Papa. Aber ich spreche jetzt mal vor allem zu euch als Mama, weil es ja auch in eurem Körper wahrscheinlich dann eben passiert ist, wenn ihr diese Folge gerade hört. Und die haben sich euch ausgesucht. Und die werden immer, ihr werdet für immer, oder du wirst für immer die Mama sein. Und ich habe für mich noch so gedacht, ja, 5 Fehlgeburten, ich hätte niemals 5 Kinder gehabt. Also, ne, das kann ich mir... Man weiß natürlich nie, wie das Leben so spielt, wenn es ein anderes gewesen wäre, aber als die Person, die ich jetzt bin, wäre ich niemals 5-fach Mama gewesen oder 6-fach Mama gewesen oder 7-fach Mama gewesen. Ne? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber so konnte jede Seele sagen, ja, Lena ist meine Mama. Und das fand, ah, das ist so schön. Ja. Und ich kann sagen, ja, es ist mein Kind. Da gab es noch eine Seele und da gab es noch eine Seele und so. Ja, das war einfach ganz, 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 ganz schön. Ich hoffe, es ist ein kleines bisschen vielleicht auch wie so ein Mantel oder so für euch, der euch ein kleines bisschen hält und Schutz gibt und Halt gibt und irgendwie vielleicht ein bisschen was trösten und heilen kann. Was ich noch wunderschön fand, genau, also das war jetzt der Satz, den mein Mann zu mir gesagt hat. Und dann eben die Sätze, die ich auch noch darunter gelesen hatte, die ich besonders schön fand. Ich habe jetzt natürlich nur ein paar rausgepickt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ja einfach mal auch selber dann nochmal gucken, was da so für Sätze drunter stehen unter dem Post von Natalie Pulcini. Ist halt auf Instagram, ne? Ja. Also da stand zum Beispiel auch noch der Satz drunter, es wird niemals eine Welt geben, in der dein Baby, deine Babys nicht existiert haben. Die waren da, ja. Egal wie lang. Und wenn es nur ganz mini, mini kurz war. Wenn der positive Test nur ganz mini, mini kurz positiv war. Und es vielleicht sogar so eine biochemische Schwangerschaft oder so war. Aber ganz kurz war da was. Eine befruchtete Eizelle. Die hat sich eingenistet. Es wurde ganz kurz HCG produziert. Ganz egal, wie lang der Test positiv war. Und ja, das, ne? Da war was. Da war jemand ganz kurz da. Und das wird immer so sein. Das wird nie nicht so sein. Und das ist nicht nur fürs Herz und für die Seele so, sondern es ist sogar in eurem Körper, denn da war auch noch ein Satz drunter, und das hatte ich schon mal irgendwo gelesen, die DNA deines Babys oder die DNA deiner Babys, die bleibt für immer in deinem Körper. Also die DNA der Babys bleibt für immer in dem Körper der Mutter. Finde ich, kann man einfach erstmal wirken lassen. Da sind DNA-Spuren in dir. Immer, für immer. Die hat das Kind da hinterlassen. Also mehr noch als in Anführungsstrichen nur im Herzen und in der Erinnerung, sind da Spuren im Körper. Das ist doch, weil ja, ne, da werden ja Gene ausgetauscht auch zwischen Mutter und Kind. Und das passiert wohl schon so früh, dass da eben immer eine Spur bleibt. Wahnsinn. Wahnsinn. Genau, noch ein Satz, den ich auch schön fand. Deine Babys haben den schönsten und geborgensten Ort der Welt gekannt. Deinen Bauch, also deine Gebärmutter. Ja. Das mit dem Geborgen habe ich noch hinzugefügt, weil ich das einfach so finde. Das ist so, so schön, so geborgen. Jetzt kommt was Christliches. Das weiß ich nicht, ob das für jeden was ist. Könnt ihr euch natürlich immer alles so rausnehmen, ne? Ich werde das auch alles noch in die Shownotes packen, dass ihr das vielleicht nochmal lesen könnt. Ihr könnt es auch bei mir natürlich bei Instagram lesen, da habe ich das auch, da habe ich das ja auch gepostet. Wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet und vielleicht nochmal für euch auch aufschreiben wollt oder nochmal anders wirken lassen wollt. Also jetzt kommt das Christliche. Nicht alle Mütter halten ihre Kinder in den Armen. Manche leben beim Herrn, ganz behütet und warm. Diese Mütter halten im Herzen ihr Kind, bis sie wieder vereint sind. Puh. Also mich berührt das total. Das ist wohl aus der Bibel. Ich fand es unglaublich schön. Aber es ist natürlich nicht für jeden was, ne? Wenn man jetzt nicht unbedingt so christlich unterwegs ist. Dann noch was Spirituelles. Eine Kinderseele spricht: Ich bin die Wegbereiterin für die Seele, die eigentlich kommen möchte. Das mache ich gerne, weil es meine Aufgabe ist. Meine Mama bleibst du trotzdem für immer. Das ist aus dem Buch Freudensprung von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Namia Bauer. Ja, das ist das, was ich schon mal gesagt habe in irgendeiner Folge auch. Je nachdem, an was man glaubt, ne? Aber es gibt ja eben so Menschen, die sagen, also die irgendwie sich damit beschäftigt haben mit Seele und die so vielleicht auch ein bisschen so zwischen den Welten Vermittler sind oder wie ich auch immer man das nennen möchte. Dass die eben sagen, dass es ja manche, das habe ich irgendwo erzählt mal, ne, dass ich es mal gehört habe, dass Seelen mal ganz kurz nur inkarnieren und dann wieder rausgehen, einfach um wieder irgendwie in den Kreislauf zu kommen oder um eben irgendwie einen Weg frei zu machen. Oder das war dann deren Aufgabe oder die gemeinsame Aufgabe zwischen Mutter und Kind, zwischen den Seelen, das einmal da gewesen zu sein. Eine ganz innige Begegnung, ne? Also, weiß nicht, wenn man sich das überlegt, dass man ja auch manchmal ganz schöne Begegnungen, so irdische Begegnungen hat mit Menschen, die nur ganz kurz sind. Also wirklich jetzt nur sowas wie, keine Ahnung, man läuft am Supermarkt vorbei und irgendwie strahlt man sich plötzlich an. Oder an der Bushaltestelle oder so. Oder es gibt irgendwie so eine Situation, dass man so voreinander steht und gleichzeitig nach links und dann wieder nach rechts geht und dann links und nach rechts geht und dann lacht man sich kurz kaputt und dann geht man doch aneinander vorbei. Und manchmal sind sowas so schöne Mini-Alltagsbegegnungen, die ja kurz mal den Tag schöner machen oder kurz mal den Moment irgendwie ein bisschen lustiger oder schöner machen. Und irgendwie geht es mir zumindest so, gehe ich dann immer so ein bisschen beschwingter irgendwie nochmal weiter. Weil ich denke auch, Mensch, ja, wir haben uns hier nicht angebrummelt oder angezickt, sondern es war eine kurze Begegnung. Ich habe keine Ahnung, wer die andere war oder der andere. Aber es geht jetzt, war irgendwie nett so. Und das sind ja schon kleine Mini-Begegnungen. Und wenn man sich dann überlegt, was ist das bitte für eine Begegnung, im Körper, also verschmolzen zu sein, in einem Körper zu sein, egal wie lange das war, und es hinterlässt DNA-Spuren und ja, was, ne, das ist doch so groß, das ist doch so bedeutungsvoll und ja, dann ist das, finde ich, eine ganz besondere Begegnung auf Seelenebene. Wenn ihr das glauben möchtet oder wenn ihr das glauben könnt oder wenn euch das was gibt. Ihr Lieben, ich hoffe, dass da irgendwie was vielleicht dabei war, was euch ein bisschen, was wie ein Kopfstreichler war, was vielleicht ein bisschen wie so ein Aha-Moment war oder vielleicht ein bisschen wie Trost oder Halt oder so geben konnte oder ein bisschen Heilung auch, wie es bei mir auch der Fall war. Ja, ich denke mal, ich werde dann irgendwie irgendwann in einer der nächsten Folgen vielleicht noch über die sechste Schwangerschaft dann sprechen, über die geglückte Schwangerschaft, weil es da auch schon mal ein paar Nachfragen noch zu gab. Und hier beende ich dann jetzt erstmal sozusagen die Reihe, wo ich eben über die Fehlgeburten spreche. Kann sein, dass es vielleicht nochmal irgendwann anders auch Thema wird, dass ich es vielleicht nochmal irgendwie von einer anderen Perspektive beleuchte. Aber das war jetzt erstmal so das, wie ich mir das so grob überlegt hatte. Ich überlege ja immer nicht so viel, ich quatsche ja immer eher so einfach drauf los. Aber das mit den heilsamen Sätzen, das wollte ich auf jeden Fall unbedingt doch mitgeben. Ja. Also wenn ihr mögt, abonniert meinen Podcast, gebt mir Sterne, am liebsten 5, schreibt gerne Rezensionen oder einen Kommentar bei Spotify. Kommt rüber zu Instagram und guckt euch das da gerne an und folgt mir da gerne. Und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Freue ich mich schon. Und natürlich alles, alles Liebe für euch und ganz viel Kraft, je nachdem, was ihr gerade so durchstehen müsst.